Gerade haben wir das Lied »In dir ist Freude, in allem Leide« gesungen. Das ist ein altes, aber so aktuelles Lied aus dem 16. Jahrhundert. Bei Wikipedia lese ich, im 16. Jahrhundert expandierte das Großfürstentum Moskau und spätere russische Zarenreich durch stetige Eroberungszüge. Insbesondere bei der Expansion nach Westen geriet das Reich in ständige Kriege mit Polen-Litauen. Wow, so aktuell hatte ich eigentlich gar nicht gedacht. In dir ist Freude, in allem Leide. Vorhin haben wir zusammen unserem Vater im Himmel im Gebet den Krieg in der Ukraine gebracht. Und nun hören wir, dass das Lied, das von einer Freude im Leid spricht, in einer ähnlich kriegerischen Situation geschrieben worden ist. In dir ist Freude in allem Leide. Von einer großen Freude haben wir auch in der Geschichte von der samaritanischen Frau am Brunnen, die Frank vorgelesen hat, gehört. Sie steht im Johannesevangelium im 4. Kapitel. Nächste Woche, am Mittwoch, ist sie in unserem Bibelprojekt dran. Eine wunderbare Geschichte, die die meisten von uns glauben, gut zu kennen und zu verstehen. Wir wollen uns ihr heute noch einmal zuwenden und Einzelheiten aus ihr genau betrachten. Von welcher großen Freude berichtet uns der Evangelist Johannes hier? Zweimal geht es um große Freude. Einmal um die Freude der Frau und zum anderen die Freude Jesu und der Jünger. Sehen wir uns erstmal an, worüber sich die samaritanische Frau so freut, dass sie ihren Wasserkrug am Brunnen stehen lässt und nach Sychar, ihrem Heimatort, zu ihrem Dorfgenossen rennt. Ohne Wasser aus dem Brunnen und zu den Menschen, die sie verachten und moralisch verurteilen. Was hatte sie erlebt und was hatte sie vor? Heute Mittag war sie, wie jeden Tag in glühender Hitze, mit ihrem Wasserkrug zum Jakobsbrunnen gegangen. Wie anstrengend dieser Weg war und wie sinnlos, jeden Tag wieder. Nie hörte es auf. Und so einsam war sie auf diesem Weg. Wenn doch wenigstens andere Frauen zum Reden, zum Lachen, zum Zuhören da gewesen wären. Aber nein, die anderen Frauen tuschelten nur, wenn sie sahen. Sie ignorierten sie oder beschimpften sie sogar. Deshalb ging sie ja in der Mittagshitze zu einer Zeit, wo kein anderer diesen Weg ging, um nicht gemobbt zu werden. Ihr Leben war ein einziges Chaos. 5 Männer hatte sie gehabt, 5-mal Liebe und Geborgenheit gesucht. Naja, und jetzt lebte sie einfach so mit einem Mann zusammen. Jetzt war sowieso alles egal. Aber dann kam alles anders. Da saß dieser Jude am Brunnen. Erschöpft und müde sah er aus. Wie er sie anschaute, diesen Blick wird sie nie vergessen. Gib mir zu trinken, sagte er nur. Und dann wieder dieser Blick, so voller Liebe. Sie konnte gar nicht hinschauen. Aber was sagte er überhaupt? Konnte er sich nicht benehmen? Kannte er nicht die Regeln? Juden aßen und tranken nicht zusammen mit Samaritern. Kannte er nicht den jahrhundertealten Streit, ja Hass, zwischen Samaritern und Juden? Juden meiden Samariter, sie verachten sie, denn die Samariter, vormals Israeliten, waren, nachdem die Assyrer sie erobert hatten, ein Mischvolk geworden. Die Assyrer hatten, nachdem sie Teile der israelitischen Bevölkerung weggeführt hatten, stattdessen fremde Menschen aus Teilen des Assyrischen Reiches angesiedelt. Ja, und so kamen auch fremde Götter ins Land. Und alles vermischte sich. Jahwe und Assur und Istar und Ea und Adad und Nabu. Obwohl Jahwe, ja, Jahwe, der Gott vom Vater Jakob, der war der Wichtigste. Er hatte ihnen den Messias versprochen. Der würde wieder die alten schönen Zustände herstellen. Ein starkes Israel. Und das Schimpfwort Samariter würde es nicht mehr geben. Ja, und dann hat dieser Jude, der überhaupt kein Schöpfgerät dabei hatte, ihr lebendiges Wasser als eine Gabe Gottes angeboten. Woher denn? War er denn größer als der Vater Jakob, der den Brunnen gebaut hatte? Meinte er vielleicht Quellwasser? Nein, er meint das Wasser, das nie versiegt, das im Menschen zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben quillt. Als die Frau das hört, keimt ein Funke Hoffnung in ihr auf. Dann bräuchte sie ja nicht mehr diesen beschwerlichen Weg in der Mittagshitze zu gehen. Dieses Wasser wollte sie haben. Was war das nur für ein Mann, der mit ihr, einer Frau, redete? Das durfte er doch gar nicht als frommer Jude. Und fromm war er, das spürte sie. Egal, dieses Wasser musste sie haben. Aber was sagt er jetzt? Geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Das saß. Sie zuckte zusammen und fühlte sich ertappt. Nein, nicht dieses Chaos, dieses Versagen, diesen Schmerz, diese Schuld hochkommen lassen. Sie will es einfach nur vergessen, entehrt und einsam, wie sie ist. Wie war es bloß zu all diesem Chaos in ihrem Leben gekommen? Und jetzt gab es kein Vorwärts und kein Zurück mehr. Aber bloß nicht darüber reden. Und dann sagte er ihr auf den Kopf zu, was alles in ihrem Leben kaputt war. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das stimmte. Woher wusste er das? Innerlich getroffen und verwirrt blickt sie zur Seite und sieht in der Ferne den Berg Garizim. Er muss ein Prophet sein. Dann kann er vielleicht auch zu der alten Streitfrage zwischen Juden und Samaritern etwas sagen. Schon lange möchte sie wissen, wo Gott, wo Jahwe wirklich zu finden ist. Sie zeigt zum Berg und sagt, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Und dann hört sie diese Worte. Frau, glaube mir. Ja, sie glaubt ihm. Dieser Mann ist anders als alle anderen Männer. Er macht ihr keine Vorwürfe. Er nimmt sie ernst. Er redet mit ihr, einer Frau. Er gibt ihr ihre Würde zurück. Sie ist überwältigt und kann kaum noch zuhören. Er redet weiter, dass die Stunde kommt, ja schon da ist, wo man weder auf dem Berg noch in Jerusalem anbeten wird. Ja, das Heil kommt von den Juden, sie weiß es. Es ist nicht richtig, neben Jahwe andere Dinge anzubeten, alles zu vermischen. Aber er sagt nicht, dass sie, die Samariter, nach Jerusalem wandern müssen, um Jahwe anzubeten. Es kommt etwas Neues oder ist schon da. Er redet vom Vater. Vom Vater anbeten im Geist und in der Wahrheit. Sie hört nur Vater. Wie erstaunlich, wie wunderbar. Einen Vater, einen liebenden Vater anbeten, das will sie. Sie spürt, wie Freude in ihr aufsteigt. Was dieser fremde Prophet und Lehrer sagt, erinnert sie an das, was sie vom Messias gehört hat. So vollmächtig redet er. Und sie erzählt dem Fremden von ihrer Messias-Erwartung, dass sie weiß, dass der Messias, welcher Christus genannt wird, kommen wird. Und dann hört sie, die moralisch herabgekommene Frau aus dem verachteten samaritanischen Volk, dann hört sie diese Worte. Ich bin's, der mit dir redet. Nun konnte sie sich nicht mehr halten. Sie ließ ihren Wasserkrug stehen und lief voller Freude in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob dieser nicht der Christus ist? Da gingen sie aus der Stadt und kamen zu ihm. Kennt ihr diese Freude? Diese Freude, die über dich kommt, die dich durch und durch erfüllt, wenn Gott, wenn Jesus sich dir offenbart? Als der, der er ist? Zum ersten Mal lesen wir hier jenes Ich bin, das uns im Johannesevangelium noch oft begegnen wird. Alle Rede, alles Tun, verlöre die Vollmacht, verlöre die Bedeutung, wäre Jesus nicht der, der er ist, nämlich der Retter der Welt. Und so können wir an dieser einfachen Frau sehen, was passiert, wenn Jesus sich als der Ich Bin offenbart. Freude überwältigt, Scham geht, Hoffnung kommt, Dämme brechen und alles andere verliert an Bedeutung, ist nicht mehr so wichtig, hat nicht mehr Macht über uns. Schon ein Kapitel zuvor im Johannes 3, im dritten Kapitel, hat Jesus ein tiefes Gespräch mit Nikodemus, einem bedeutsamen Juden dieser Zeit. Er war Pharisäer, Mitglied des Hohen Rates und ein berühmter Lehrer des alttestamentarischen Gesetzes. Heimlich geht er im Dunkeln zu Jesus, um ihn kennenzulernen. Er merkt, dass eine besondere Vollmacht von Jesus ausgeht. Er ist bereit anzuerkennen, dass Jesus als Lehrer von Gott gekommen ist. Er stellt Fragen, aber er bringt es nicht über sich, Jesus als Propheten zu sehen, ihn Prophet zu nennen. Als Jesus ihm dann sagt, dass er so wie er ist, ohne von oben wiedergeboren zu werden, nicht in das Reich Gottes gelangen kann, bleiben seine Fragen weltlich distanziert. Und je mehr Jesus Nikodemus über sich selbst und seine Lehre sagt, umso unbehaglicher wird Nikodemus zumute. Seine Fragen und Bemerkungen werden kürzer und dann verschwindet er einfach aus dem Text. Hier sehen wir etwas, das Jesus immer wieder erlebt, beziehungsweise worüber er immer wieder spricht, was ihm am Herzen liegt. Es ist das alte Ding, dass Menschen, die meinen, sie haben es geschafft im Leben, die Erfolg haben, angesehen sind und pflichtbewusst leben, es schwerer haben, sich auf Jesus einzulassen als diejenigen, die Fehler gemacht haben, ihr Leben nicht so richtig in den Griff bekommen, die falsche Entscheidungen in ihrem Leben getroffen haben und nicht so anerkannt sind. Das ist irgendwie verständlich und nichts Neues für uns. Ich muss da an das Gleichnis vom verlorenen Sohn in Lukas Kapitel 15 denken. Dort ist der offensichtlich gescheiterte Sohn schuldbewusst zurückgekommen und voller Freude wieder aufgenommen worden. Der ältere, pflichtbewusste und rechtschaffene Sohn dagegen konnte sich nicht entscheiden, den Schritt zum Vater, den Schritt zum Bruder und der Freudenfeier zu gehen. Das Ende ist offen. Sowohl Nikodemus als auch die Frau am Brunnen müssen sich entscheiden, was sie aus dem machen, was Jesus ihnen sagt. Letztendlich beruht diese Entscheidung auf ihrer Einschätzung dessen, wer Jesus wirklich ist. Ein inspirierter Lehrer oder der Messias? Wir wissen aus der Bibel, dass Nikodemus sich doch noch viel später entschieden hat, sein altes Leben hinter sich zu lassen, um Jesus nachzufolgen. Gott sei Dank. Wer ist Jesus für dich? Hat sich Jesus schon dir schon als der Ich Bin offenbart? Und unsagbare, befreiende Freude hat dich erfüllt und losgehen lassen, wie die Frau am Brunnen? Wie kannst du merken, dass du lebendiges Wasser empfangen hast? Sehen wir uns die samaritische Frau an. Erstens, Jesus bedeutet ihr alles. Sie bringt die Menschen zu Jesus. Sie sagt, kommt und seht. Sie rennt einfach ins Dorf. Und zweitens, sie bereut. Sie geht offen und dabei unglaublicherweise froh mit ihrer Schuld um. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Offener Umgang mit Schuld, das ist ein Zeichen für Christen. Und drittens, sie geht von sich aus, nicht weil Jesus sagt, komm, geh mal los und geh jetzt mal in die Stadt, erzähl ihm mal, was ich dir gesagt habe. Nein, sie geht von sich aus zu den Menschen, die sie gemieden haben und verachtet haben und erzählt von Jesus. Lasst uns zum Schluss noch auf die große Freude Jesu und dann auch der Jünger schauen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Jesus der Frau nachschaut, wie sie schnell und leichtfüßig in den Ort rennt, ohne ihren Wasserkrug, der ihr altes Leben symbolisieren könnte. Wie er in sich hineinlächelte und sich freute über den Willen seines Vaters im Himmel. Musste er nicht durch Samaria nach Galiläa reisen, ganz anders als das letzte Mal, wo sie wie die meisten Juden einen Umweg machten, um nicht durch Samaria zu gehen, oder zu müssen, musste er nicht dieses Mal durch Samaria reisen, weil es sein Vater so wollte? Die Jünger kamen mit Essen zurück, aber Jesus konnte nicht an Essen denken. Er hatte keinen Hunger mehr. Wenn er an die Frau dachte, an ihre Schritte von Abwehr, Misstrauen, Zweifel, Neugier, Staunen und dann diese überschwemmende Freude, als er sich ihr offenbarte. Ja, seine Speise war, den Willen seines Vaters zu tun und sein Werk zu vollenden. Dafür war er gekommen. Wann warst du das letzte Mal so aufgeregt wegen einer Sache, dass du vergessen hast, zu essen? Man erzählt sich von Händel, dass er nur ein paar Wochen für die Komposition seines Meisterwerks, der Messias, brauchte, in denen er ohne Pause daran arbeitete und dabei über längere Zeiträume vergaß, zu essen oder zu trinken. Getragen von der Musik, die er nicht schnell genug aufs Papier bringen konnte. Danach sprach er von dieser Zeit als einer wundervollen, begeisternden, himmlischen Erfahrung. So oder ähnlich könnte sich Jesus gefühlt haben, als er seinen Jüngern erzählte, dass er Nahrung hat, die sie nicht kennen. Als er ihnen von der großen Ernte erzählte, die bevorstand, gerade da, wo kein Jude es vermuten konnte, im verachteten und verhassten Samaria, ausgelöst durch die Freude und Veränderung, durch die Rettung einer verlorenen Frau. So ist unser Gott. Aber sehen wir selbst jetzt die große Freude, die die Frau hat und auch Jesus und die Jünger. Schauen wir es uns einfach mal kurz an.
Hey, warte!
Dein Wasser!
Hier liegt noch die Amphore. Hier!
Sieh den Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe!
Rabbi, wir haben Essen. Was möchtest du?
Ich habe etwas Besseres als Essen.
Von wem hast du das?
Wartet mal. Sie weiß es? Und sie kann es anderen erzählen?
Was Besseres?
Ich lebe davon, dass ich tue, wofür Gott mich hierher geschickt hat. Und sein Werk zu vollenden.
Du hast ihr gesagt, wer du bist? Mhm. Also bedeutet das...
Es bedeutet, dass wir ein paar Tage hierbleiben werden. Die Zeit der Aussaat war lang, aber die Felder sind reif zur Ernte.
Also ist es Zeit?
Gehen wir.
Dress me like a lamb for the slaughter. Pour me in your cup. Should've known we'd bring trouble. Trouble gonna find you here.
Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn, um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen. Wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Amen.